D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Der Podcast.
Guten Abend.
Ja, guten Abend. Heute am Mittwoch.
Das sind wir wieder.
Das ist sehr schön. Und ich habe mir ein paar Gedanken darüber gemacht, wie ein Kind von Sebastian Sonntag so aussehen könnte.
Was mir ehrlich gesagt so ein bisschen Angst macht, aber gut.
Ich stelle mir das so vor, so ein total nerdiger Typ, fit so im IT-Bereich und immer up-to-date, was so die neuesten Quellcodes angeht.
Genau, und das am besten schon mit 3 oder 4. Im Kindergarten schon Hacker.
Ja, wäre das so okay? Also könnt ihr das vorstellen?
Ich bin mir nicht sicher. Also ich weiß nicht, ob mein Kind unbedingt der Riesen-Nerd werden muss, aber gut.
Zumindest vielleicht so ein Vorbild. Es gibt so ein 5-jähriges Kind, Christopher von Hassel heißt der Kleine, und der hat quasi die Xbox geknackt. Angeblich wollte der eigentlich nur so ein bisschen zocken, ne? Mit dem Xbox Live-Account von Papa zocken, kam aber nicht rein. Dann hat er sich gedacht, okay, Passwort, das klappt nicht. Gebe ich mal einfach so im neuen Fenster nur Leerzeichen ein.
Aha.
Und leider hat das, muss man eigentlich leider für Microsoft sagen, auch funktioniert.
Nicht
und
wahr.
Für Papa und für ihn natürlich sehr, sehr cool. Papa war dann auch nicht böse und so. Microsoft auch nicht. Die konnten ja jetzt eine Sicherheitslücke sogar.
Das ist ja geil. Der jüngste Hacker der Welt oder was?
Ja.
Und dann hat er irgendwie noch Fame bekommen wahrscheinlich von Microsoft oder Geld vielleicht?
Ja, so ein bisschen. Also Geld war nicht so viel. 50 US-Dollar,
wow.
4 kostenlose Spiele.
Immerhin.
Ja, eine Jahresmitgliedschaft für die Xbox Live Gold. Aber, was am coolsten ist, er wurde von Microsoft so ganz offiziell zum Security Researcher ernannt und dann auf die Homepage gepackt.
Das ist eine Karriere. Und das mit 5. Wo ist er denn mit 18? Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Wir verarbeiten heute Vergangenheit und das gleich doppelt. Wir reden über einen Film, der uns garantiert schon mal irgendwann in der Kindheit begegnet ist.
Ja.
Nämlich E.T. Und wir reden über das Spiel E.T., das uns garantiert noch nicht in unserer Kindheit begegnet ist. Das ist nämlich das schlechteste Spiel aller Zeiten und das wurde in einer Wüste in New Mexico vergraben, weil es sich null verkauft hat.
Und wir reden über ein Medium, was man eigentlich dazu packen kann, was eigentlich auch fast komplett begraben ist, über Print. Aber es gibt ein paar Verrückte, die sich ein neues Magazin aus Papier überlegt haben. Die Macher von T3N, die machen Neustart mit, Magazin heißt auch Neustart.
Und wir reden über eine App, mit der ihr euch mal zur Abwechslung nicht mit neuen Leuten anfreunden könnt, sondern mit der ihr euren Freunden aus dem Weg gehen könnt. Cloak heißt die.
D-Radio Wissen.
Es gibt Leute, die sagen ja mittlerweile, Radio ist ziemlich alt.
Radio im Netz natürlich nicht.
Selbstverständlich nicht. Aber es gibt auch Menschen, die immer noch in Zeiten vom Untergang des Print noch neue Magazine rausbringen.
Luca Caracciolo macht das. Er ist Redaktionsleiter des T3N-Magazins. Gibt's digital unter t3n.de. Aber eben auch zum Anfassen, als Heft.
Und Luca, der hat sich gedacht, T3N macht so auf Business. Wir brauchen was Neues, wo es um unseren digitalen Alltag geht. Das ist Neustart.
Luca, euch gibt's seit gestern an allen großen Bahnhofskiosken in Deutschland für digital interessierte Menschen. Warum macht ihr da bitte ein Printmagazin?
Wir sind voll von Print überzeugt. Wir geben also Yeebase, das ist ja unser kleiner Verlag, klein und unabhängig. Wir geben seit 9 Jahren das T3N-Magazin heraus. Das ist ein Printprodukt tatsächlich.
Ja.
Und erscheint 4-mal im Jahr. Und das läuft eigentlich sehr gut. Und wir sind auch stetig gewachsen. Unser Team ist gewachsen, unsere Zahlen sind gewachsen, unsere Leserschaft ist gewachsen. Also ich verstehe die Diskussion natürlich und auch diese Frage. Aber wir sind halt von Print absolut überzeugt, aufgrund bestimmter Charakteristika, die so ein Magazin halt mit sich bringt, im Vergleich gerade zu so einem digitalen Magazin. Also beispielsweise, es ist in sich geschlossen. Man hat kein Tablet in der Hand, wo man 1000 andere Sachen machen könnte.
Haptik zum Beispiel auch.
Kannst es anfassen.
Haptik. Man kann es anfassen, wenn man so eine schöne Doppelseite hat mit einem großen Bild. Das fühlt sich einfach total cool an. Und die Geschichten, die wir erzählen in Neustart, sind auch genau solche Geschichten, die man halt mal abends auf dem Sofa viel besser konsumieren kann als auf dem Tablet.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ihr habt schon ein Printmagazin mit T3N. Warum jetzt noch eins? Also was ist anders an Neustart?
T3N ist ein Fachmagazin für Webprofessionals. Das heißt, wenn man wissen will, was aktuell im digitalen Business und in der Webtechnologie neu ist und interessant, dann sollte man T3N lesen. Das Neustart-Magazin spricht halt eine andere Zielgruppe an, die viel breiter sozusagen an digitalen Themen interessiert, also die gar nicht diesen Business-Bezug haben.
Ja, hau mal raus, was habt ihr in der ersten Ausgabe?
Ja, wir haben viele hintergründige Artikel beispielsweise, wie Widerstand der Digitalwirtschaft in Deutschland ist und wieso das hierzulande vielleicht alles noch so ein bisschen schleppend läuft. Also einen hintergründigen Artikel mit vielen Expertenstimmen. Wir haben Artikel drin über den Cyberwar und was das eigentlich bedeutet, virtuelle Kriege zu führen und welche Folgen, welche drastischen Folgen daraus entstehen könnten. Wir haben einen sehr kritischen Text über digitalen Kontrollverlust drin, der bewusst provokant in 10 Thesen zusammengefasst ist. Also anhand dieser Artikel will ich einfach nur noch mal klar machen, also wir sind jetzt nicht so dieses Hipster-Magazin, wie vielleicht das Cover so ein bisschen
suggeriert. Ja, MC Fitti.
Haben wir nämlich MC Fitti drauf.
Ja, da hat er auch einen erwischt, der echt permanent auf Facebook und Twitter unterwegs ist.
Ja, richtig. Also wir haben ganz bewusst ihn genommen. Einmal, weil er einfach so ein, ja, wie soll man ihn nennen, digitaler Dauergrinser ist.
Digitaler Kauz.
Ja, vielleicht. Erfolgreich durchs Web geworden ist.
Ja.
Und einmal eine unheimliche Erfolgsgeschichte hingelegt hat, die ohne das Web nicht möglich gewesen wäre. Und andererseits aber auch für ein sehr positives Bild zur Digitalisierung steht oder einnimmt. Und das war uns halt wichtig am Ende. Also wir haben einen Blogpost bei uns auf der Website, da haben wir auch ein paar alte Cover drin. Und wir haben eine richtige Metamorphose, was das Cover angeht, durchgemacht. Also wir hatten erst ein sehr düsteres Cover, weil wir ja Angst machen wollten und die Digitalisierung und ihr müsst ja alle aufpassen und so weiter. Und dann haben wir aber sehr schnell festgestellt, das ist ja eigentlich gar nicht unsere Einstellung.
Ich bin auch froh, dass es so schön geworden ist und dass MC Fitti vorne drauf ist.
Wir haben eine sehr positive Einstellung dazu, trotz aller Problemlagen, die sich aktuell stellen, nicht zuletzt seit Edward Snowden. Und für uns ist das deswegen einfach dann diese Mischung aus kritischen Themen, hinterfragenden Themen, aber trotzdem auch das Aufzeigen von Chancen. Und MC Fitti ist halt ein perfektes Beispiel. Wir haben einen Artikel, eine Reportage über die Maker-Szene drin, also Bastler, die mit Minicomputern wie so ein Raspberry Pi und 3D-Druckern irgendwelche Sachen erfinden, die unheimlich kreativ sind. Und wir haben einen professionellen Computerspieler begleitet und tauchen in seine Welt ein und merken, wie krass das auch ist. Also was da eigentlich so passiert, was vielleicht so ein bisschen in Deutschland auch unter dem Radar läuft.
Die ersten 26 Seiten, die kann man ja auch von Neustadt kostenlos als Pageflip angucken. Gab es da schon Reaktionen drauf?
Ja, gab es schon. Also wir sind überrascht so ein Stück weit. Also wir freuen uns natürlich sehr, dass das Feedback ist extrem positiv bisher. Wie gesagt, sehr überrascht, aber jetzt kommen die Magazine quasi an bei den Leuten, bei den Vorbestellern und da wird dann nochmal ein richtiges Feedback kommen, denke ich. Aber bisher sind wir sehr positiv, mit sehr positivem Feedback konfrontiert worden.
Neustadter ist euer neues Magazin. Man könnte sagen, sowas wie eine Stunde Netz auf Papier, ja, natürlich auch als digitales Magazin zu lesen.
Wir wünschen euch sehr viel Erfolg und Spaß damit und sind auf Feedback gespannt.
Okay, dankeschön.
Mach's gut. Ciao.
Und wir haben jetzt 5 Ausgaben von Neustadt hier, das gestern erst rausgekommen ist, also quasi fast ganz exklusiv, mehr oder weniger.
Und wenn ihr die haben wollt, dann könnt ihr euch sehr gerne melden unter mail@deradiowissen.de, dann schicken wir die euch zu.
Deradiowissen.
Videospiele, die gibt es mittlerweile schon so lange auf der Welt, dass es jetzt die erste archäologische Mission gibt, um der es um Videogames geht. Mhm. Ausgegraben werden soll ein Spiel, bei dem es um das hier geht.
Was soll die Scheiße?
Ich will nach Haus telefonieren.
Ich werd verrückt, der redet ja.
Nach Haus.
E.T. nach Haus telefonieren?
E.T. nach Haus telefonieren.
Solchen Dialogen könnte man stundenlang zuhören.
Schön. Der Film von Steven Spielberg, E.T., der war ja ein dicker Erfolg 1984. Nee, da bin ich geboren. 1982 ist er rausgekommen. Dazu passend gab es dann auch schon damals ein Videospiel. Und genau von diesem Spiel sollen auch noch Millionen nicht verkaufte Ausgaben auf so einer riesenfetten Müllkippe irgendwo in New Mexico vergraben sein. Das ist ziemlich strange.
Das Spiel für den Atari 2600, das war nämlich im Gegensatz zum Film ein ziemlicher Flop. Wir können uns ja nochmal erstmal so in diese tolle Fantasiegeschichte von E.T. im Film reindenken. Ah, schön.
Man hört das fast schon, ne?
Ja.
Der 10-jährige Elliot hat man vor sich, der E.T. im Film findet mit seinen Freunden auch dem Außerirdischen im Fahrradkorb durch die Luft in den Sonnenuntergang radelt er, um von den bösen Regierungsbeamten zu flüchten.
Ach schön. Und jetzt schauen wir uns mal das Spiel zum Film an.
Ja, das ist weniger romantisch, ne?
Vielleicht maximal retro-romantisch. Ich meine, klar, die Möglichkeiten, was Grafik und Sound angehen, die waren jetzt nicht wirklich gigantisch auf dem Atari 2600, aber selbst für die Zeit ist das hier eigentlich alles ziemlich lieblos. Man spielt E.T. selbst und findet sich auf so einem hellgrünen Untergrund wieder, auf dem es so, ja, dunkelgrüne Flecken gibt. Das soll wohl entfernt irgendwie an Wald erinnern. Geht man auf so einen dunklen Fleck, dann fällt man hinein in so ein Loch, kann dann aber wieder rausfliegen. Da laufen dann so ein paar Typen rum, mit denen man irgendwie nichts machen kann. Nur einer, der so ein bisschen aussieht wie ein Arzt, der schleppt dich in so eine Art blauen Tempel. Warum, weiß man nicht. Keine Ahnung. Du kannst einfach wieder rausgehen. Aha. Man kann dann auch ab und zu so Dinge auf dem Boden einsammeln. Warum und was das ist, auch keine Ahnung.
Also kein Plan.
Kein Plan, ja. Das Spielprinzip soll offenbar so ein bisschen an Pac-Man angelegt sein.
Hört sich auch so an.
Hört sich so ein bisschen so an, aber eigentlich läuft man dann nur so rum, ist genervt davon, dass man immer wieder verschleppt wird oder in irgendwelche Löcher fällt und hat keine Ahnung, was man machen soll. E.T. ist deshalb für viele Gamer das schlechteste Videospiel aller Zeiten.
Kann man sich natürlich fragen, ne? Warum will man denn bitte dann das schlechteste Spiel aller Zeiten wieder ausgraben? Ist aber sowas wie Kunst. Die Ausgrabung, die findet nämlich im Rahmen einer Dokumentation statt, die Microsoft für die Xbox dreht. Darin soll es um die digitale Revolution und darum, wie Videospiele unseren Alltag beeinflussen gehen. Das hat Nancy Tellem erklärt, die Präsidentin von den Xbox Entertainment Studios. Und deshalb geht es auch um die Geschichte eben der Videospiele. Und da gehört natürlich das E.T.-Game auf jeden Fall dazu, was eben das schlechteste Spiel aller Zeiten war.
Ja, und weil es eigentlich so ein Symbol für den großen Videospiel-Crash 1983 war, da ist der Videospielmarkt vor allem in Nordamerika vollständig zusammengebrochen. Das lag einmal daran, dass es wirklich richtig viele schlechte Spiele gab, also so ähnlich wie E.T., ziemlich lieblos programmiert und zum Teil auch wirklich ohne richtiges Konzept. Das haben natürlich dann auch irgendwann die User gemerkt.
Ne? Und zur gleichen Zeit wurden Heimcomputer immer beliebter. 1982 hat Commodore ja den C64 auf den Markt gebracht. Der hatte deutlich besseren Sound und bessere Grafikmöglichkeiten. Und mit dem konnte man viel mehr machen.
Ja,
als
so
eben,
verrückte Sachen, ja, wie eine Textdatei schreiben oder sowas. Wow, alles war möglich.
Deshalb haben dann auch viele lieber, ne, umgemünzt so auf einen Heimcomputer und die Konsolen blieben auf der Strecke.
Ja, und das Spiel E.T., das hat dann natürlich keiner mehr gekauft. Atari hat tatsächlich fast die ganze Auflage wegschmeißen müssen, weil sie keiner haben wollte. Und wir reden hier wirklich von Millionen von Spielen. Zusammen mit Tonnen von anderem Elektroschrott, weil kurz darauf war es nämlich komplett vorbei mit dem Atari 2600. Die Frage ist natürlich jetzt, was ist davon 30 Jahre später auf dieser Müllkippe noch übrig?
Die Chancen, die stehen aber, und ich dachte auch erst, nee, die sind doch kaputt, die stehen
verrottet
nicht
alles,
so,
ne?
Schlecht, die Chancen. Die wurden nämlich angeblich in einer Wüste in New Mexico vergraben, in der Nähe von so einer kleinen Stadt, die heißt Almogordo. Und die haben übrigens recht schnell Ja gesagt, als Microsoft gefragt hat, ob die da buddeln dürfen. Da passiert sonst eher nie so viel in diesem
Wüste,
Städtchen.
Ne?
Aber Wüste heißt natürlich auch, dass der Boden trocken ist und da nicht so viel verrottet.
Ja, außerdem soll der Elektroschrott unter einer Betondecke vergraben sein, was die Chance nochmal erhöht, dass das Zeug noch wirklich in einem guten Zustand ist. Spannend bleibt allerdings die Frage, ob die Filmcrew dann da auch wirklich was findet. Unter Gamern wird diese Geschichte um diese Millionen weggeworfener E.T.-Spiele als einer der bekanntesten Urban Legends gehandelt. Und vielleicht ist sie am Ende wirklich nur eine Legende.
Die Radio Wissen.
Wir sitzen in Köln, Radertal heißt das hier, in einem Stadtteil, in dem um diese Uhrzeit nicht mehr so viel los ist. Also so viele Bahnen fahren ja auch nicht mehr und wenn, muss man bis dahin auch echt eine Ecke laufen.
Ja, was manchmal vor allem für Mädels doof sein kann, jetzt nicht speziell hier, sondern ja überall da, wo nicht viele Leute unterwegs sind, wo abends die Bürgersteige früh hochgeklappt werden. Ja, und vor allem, wenn man dann irgendwie nachts von einer Party oder aus einem Club kommt.
Bestimmt kennt ihr das auch, also vor allem, ne, eben die Mädels, dass man dann meistens, damit man sich nicht so ganz alleine fühlt oder komisch fühlt, jemanden anruft. Also ich mache da mal so Freund oder Freundin und dann telefoniert man halt so ein bisschen.
Und genau das gibt es jetzt professionell. Professionell mit jemandem telefonieren, der einen nach Hause begleitet und mit dem man dann einfach quatscht. Das Heimwegtelefon. Dahinter verstecken sich zwei Mädels, die eigentlich in ihrem Hauptberuf Unternehmensberaterinnen sind. Annabelle und Frances, die das auch immer so gemacht haben wie Bianca und sich dann gedacht haben, da machen wir eine professionelle, ehrenamtliche Sache draus.
Wir haben mit den beiden geskypt und waren schon mal beruhigt, dass die Idee zu Heimwegtelefon nicht durch eine eigene schlechte Erfahrung auf dem Weg nach Hause entstanden ist.
Also ich persönlich habe auf gar keinen Fall schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe es nur einfach irgendwann immer gemacht, dass ich meine Mutti angerufen habe. Ich weiß auch gar nicht so wirklich, warum. Also wie ich darauf gekommen bin.
Dann auch mitten in der Nacht, also wenn du dann um zwei von der Party nach Hause kamst, ja?
Naja, da habe ich dann schon zugesehen, dass irgendwie jemand mitgekommen ist. Aber so, wenn ich abends um 11 oder um 12 nach Hause gelaufen bin, keine Ahnung vom Sport oder was man so unter der Woche noch so gemacht hat, dann habe ich eigentlich immer angerufen.
Ich kenne das ja auch, wenn man einfach nur so das Telefon dranhält und so tut, als würde man mit jemandem telefonieren. Ne? Nur weil man halt irgendwie denkt, oh, ist mulmig.
Das war meine Strategie. Bei uns gibt es keinen Empfang, wo ich herkomme.
Und dann habt ihr euch überlegt, das mit Mutti läuft gut und das Ohr halten ist irgendwie langweilig. Reden wir doch mit den Leuten, die sich unterhalten wollen.
Naja, als Francis und ich zusammen auf Projekt waren als Unternehmensberater, haben wir viel Zeit miteinander verbracht und viel Zeit gehabt, auch über solche Dinge zu sprechen. Und als wir dann darauf gekommen sind, dass sie eben nachts ihre Mutti anruft und ich so tue, als ob, habe ich mich daran erinnert, dass es das in Schweden gibt. Also da gibt es ein Projekt, Art Heimwegtelefon, wo man Freiwillige anrufen kann, die dann bei der Polizei sitzen und einen nach Hause begleiten. Und dann haben wir uns lange gefragt, warum es das hier nicht gibt. Und irgendwann beschlossen, okay, wir hören jetzt auf zu meckern und machen es einfach selbst.
Wie sieht denn dann so ein Abend aus, wenn ihr am Heimwegtelefon sitzt und ihr angerufen werdet? Also seid ihr dann zu Hause, kriegt man euch vom Fernsehen weg?
Ja, am Wochenende bei mir war es zum Beispiel so, ich habe die Strategie entwickelt, immer wenn Stefan Raab kommt, das dauert ein bisschen länger, der hält mich wach.
Tatsächlich.
Nee, aber ansonsten, also ich versuche immer mehr noch ein bisschen Heimwegtelefonarbeit da nebenbei reinzulegen. Also wenn Annabelle und ich beispielsweise gerade zusammen Schicht machen, ist es immer ganz praktisch, da können wir uns ganz gut hin und her schreiben und mal ein paar Sachen von der To-Do-Liste abarbeiten.
Das war uns ja auch ganz wichtig, dass das bei uns so funktioniert und nicht wie in Schweden, dass die Freiwilligen noch zur Polizei rennen müssen, sich dorthin hocken müssen, weil das verringert natürlich die Bereitschaft von Freiwilligen, sich irgendwie zu engagieren. Es ist viel netter, wenn die zu Hause sitzen bleiben können, was auch immer sie nebenbei machen. Ich habe meine Steuererklärung gemacht. Und zudem brauchen sie dann nicht selber das Heimwegtelefon, wenn sie denn von der Polizeistation nach Hause laufen.
Worüber sprichst du dann mit den Leuten?
Also neben der Frage, wo sie sich befinden und auch zwischendurch immer wieder sozusagen das Update der Umgebung zu machen, muss man einfach sehr gut in Smalltalk sein. Und ich glaube, was genau man dann spricht, ist sehr individuell. Also ich habe klassisch die Fragen Studium, Beruf, die Stadt, Urlaub, Bücher.
Ja, und ich frage eigentlich immer, wo kommst du her? Und irgendwie interessiert mich das dann auch so, was die Leute so abends machen. Und keine Ahnung, wenn die jetzt im Kino waren, hat man gleich mal irgendwie gleich Infos über die aktuellen Filme oder Restaurantbesuche. Ich hoffe ja immer, dass mehr Berliner anrufen.
Was macht denn ihr, wenn alles ausgesprochen ist und wenn ihr denkt so, ja, jetzt habe ich kein Thema mehr auf Lager?
Das ist noch nie passiert. Ich denke eher immer, verdammt, der Weg ist vorbei. Wir wollten doch noch so viel besprechen.
Genau. Ich hatte es mal, dass jemand eine halbe Stunde noch mit mir erzählt hat und vor der Tür stand und dann meinte sie, jetzt wird's kalt und jetzt gehe ich mal hoch.
Habt ihr denn schon mal eine wirklich schwierige Situation oder eine gefährliche Situation am Telefon mitgekriegt?
Ich hatte jetzt zweimal den Fall, dass die Leute sich auf jeden Fall sehr, sehr unwohl gefühlt haben, weil bei der einen, die ist kurz vor, bevor sie mich angerufen hat, an der S-Bahn-Haltestelle angepöbelt worden, sodass sie sich wirklich nicht gut gefühlt hat und auch allein deswegen schon ein nettes Gespräch brauchte. Und einmal hatte ich jetzt ein Mädel, was da lang lief, eigentlich fast schon zu Hause war und dann sind drei Betrunkene hinter ihr aufgetaucht und das war ihr irgendwie komisch. Aber toi, 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 sonst ist wirklich noch nichts Schlimmeres passiert, soweit ich weiß.
Was macht ihr denn dann, wenn ihr jetzt mitbekommt, da passiert gerade irgendwas Ungutes? Weil ihr seid ja nun mal nur am Telefon.
Na, erstmal ist es auf jeden Fall wichtig, die Leute ein bisschen zu beruhigen. Also ihnen zu versuchen, die Angst zu nehmen. Ne? Also wenn in der Gegend beispielsweise eine Bar oder ein Restaurant ist, würde ich immer empfehlen, geh da mal rein. Das Gute ist ja, wir können sowas auch auf der Karte dann sehen. Ne? Also bei Google steht natürlich jedes nächstgelegene kleine Café oder Restaurant drin. Und und wenn dann wirklich was passiert, dass die sich bedroht fühlen, können wir auf jeden Fall sofort die Polizei rufen.
Heimwegtelefon nennt sich das, was Annabelle aus Heidenheim und Francis aus Berlin da machen. Smalltalk am Telefon, wenn es einem nachts mulmig ist auf dem Weg nach Hause.
Und jeder darf auch anrufen aus ganz Deutschland. Frances hat übrigens gerade sehr viel Zeit, die wird nämlich bald Mama.
Oder ganz wenig Zeit, man weiß es noch nicht so genau. Ne? Ja, noch machen die Mädels das zusammen mit 5 Freundinnen, finanziert über Spenden, soll aber mehr und größer werden. Bewerbungen liegen auf dem Tisch, aber da wird natürlich sehr, sehr sorgfältig aussortiert.
Wenn ihr die Mädels also auch mal braucht, am besten Nummer im Handy speichern. Den Link zur Seite von den beiden haben wir euch auf dradiowissen.de gepackt.
Die Radio Wissen.
Eigentlich sind soziale Netzwerke ja dazu da, mit vielen Leuten in Kontakt zu bleiben. Vielleicht so mit Menschen, mit denen man sonst nicht mehr so unbedingt sprechen würde. So Leute aus der Schule, mit denen man nicht so viel zu tun hatte. Oder Arbeitskollegen, mit denen man irgendwann mal zusammengearbeitet hat. Es ist ja schön, dass man mit denen auch noch irgendwie in Kontakt steht. In Echttreffen muss man die dann aber vielleicht nicht so unbedingt. Weil vielleicht weiß man, dass man sich einfach nicht viel zu sagen hat. Ne?
Ja, oder vielleicht will man die auch gar nicht so gerne treffen, weil man die Freundschaftsanfrage damals einfach mal angenommen hat, ne, um nett zu sein.
Jetzt gibt es aber eine App, die verhindern soll, dass man eben solche Leute in echt begegnet und man mit denen vielleicht unangenehme Smalltalk-Gespräche führen muss oder einen Kaffee trinken.
Ja, Cloaca ist die App und die verbindet sich mit sozialen Netzwerken. Wenn sich dann zum Beispiel einer der Leute, die du nicht unbedingt treffen willst, bei Foursquare einloggt, dann kannst du den auf der Karte sehen und dann schnell in eine Straße abbiegen oder in ein Geschäft flüchten, damit du ihm auf gar keinen Fall begegnest.
Das ist schon ein bisschen geil. Und man kann sich sogar auch noch, das will ich ja noch besser, von der App warnen lassen. Wenn eben jemand in der Nähe ist, also dann vibriert das Handy wie verrückt oder piepst um und man kann nochmal ganz schnell hinter eine Hecke.
Ja, coole Idee für alle Menschenhasser. Problem ist nur, dass du dich bis jetzt nur mit Foursquare und mit Instagram verbinden kannst mit der App.
Doof.
Facebook fände ich noch irgendwie ganz geil, weil da wird ja auch gepostet, wo du gerade unterwegs bist, zumindest wenn du Facebook mit dem Smartphone verwendest. Aber vielleicht kommt das ja noch. Und leider gibt's Cloak bisher nur fürs iPhone.
Die Leute, die die App gemacht haben, mögen, glaube ich, generell nicht so gerne Menschen. Die haben vor allem einiger Zeit schon die Facebook-Erweiterung Hate Your Friends nämlich entwickelt. Das ist quasi so das Gegenstück zu Bang Your Friends.
Genau. Bang with Friends, da konntest du damals ja irgendwie deine Facebook-Freunde anklicken, mit denen du mal gerne irgendwie ins Bett gehen würdest. Wenn du die dann geliked hast und die andere Person das genauso sieht, also dich auch angeklickt hat, dann, dann werden beide informiert und dann kannst du dich mal auf ein Käffchen oder so treffen.
Okay. Und Hate Your Friends ist quasi so ähnlich im Prinzip. Du klickst Leute aus deinen Facebook-Freunden an, die du so gar nicht leiden kannst. Und sollte das dann bei einem deiner Freunde auf Gegenseitigkeit beruhen, sagt Hate Your Friends auch bei beiden Bescheid. Das ist ziemlich cool, oder? Dann sind die Fronten geklärt und man kann sich, wenn man will, ordentlich dann schön battlen und Beef geben.
Ja, Hate Your Friends findet ihr bei Facebook und die App Cloak, mit der man dann Freunden aus dem Weg gehen kann, die gibt's fürs iPhone. Beides übrigens kostenlos. Links haben wir euch ins Netz gestellt bei uns auf dradiowissen.de. Eine Stunde Netz und das ist ehrlich gesagt nicht immer so ganz so einfach hier mit Kollegin Hauder.
Warum?
Hier so eine Sendung auf die Beine zu stellen. Bianca hat nämlich ein Hobby.
Was kommt jetzt?
Und das ist Reisen.
Ich meine, das stimmt.
Gerade planst du jetzt wieder einen Snowboard-Urlaub, obwohl ja eigentlich schon Frühling ist und Sonne und so und du bist im Schnee. Und es ist noch gar nicht mal so lange her, da warst du auch noch in Istanbul.
Ja, das war so, ich erinnere mich noch, da hast du so auf krank getan und eine Serie nach der anderen geguckt.
Ich war wirklich krank und irgendwer muss ja diese Sendung hier vorbereiten.
Ja.
Und ich hatte dann diese grandiose Idee mit dem Tech-Thema aus Istanbul. Weißt du, so mal über den Tellerrand schauen und so, ne?
Beziehungsweise war das so, ich habe eine SMS von Sebastian gekriegt, in der stand, wenn du schon im Urlaub bist, dann bring mal eine Geschichte hier mit für die Radiowissen.
Tolle Idee, oder?
Ja,
ich kriege daraufhin 2 Tage später Fotos aus einer türkischen Fußgängerunterführung geschickt, auf denen jeweils ein großer roter Kasten mit Kabeln und ein großer blauer Kasten, auch so mit raushängenden Kabeln drauf war.
Und damit jetzt keiner lange grübelt und lange rätseln muss, diese beiden Kästen sind Handyladestationen. Und du hast es auch schon ganz richtig gesehen, diese Ladestationen, die stehen in einer Fußgängerunterführung am Goldenen Horn in Istanbul. Das ist so eine kleine Bucht am Bosporus, die zwei der bekanntesten Istanbuler Stadtteile miteinander verbindet. Kann man übrigens großartige Fischbrötchen essen, wenn man da ist.
Ist notiert.
Und wenn man dort auf der Seite vom Stadtteil Beyoğlu in der Unterführung steht, gibt es 2 öffentliche Toiletten, Frauen und Männer, und jeder hat vor seinem Klo eben so eine Handyladestation.
Eine Handyladestation. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie sieht denn sowas aus, guckt mal auf deradiowissen.de, haben wir euch Bilder drauf gepostet, damit ihr wisst, worüber wir hier sprechen.
Erst habe ich ja die Dinger selber nicht erkannt, ne? Also es sieht so aus, ich finde ja so ein bisschen wie eine Spielekonsole. Roter, 50x70 cm großer, ich würde mal so schätzen, Apparat, aus dem so 13 verschiedene Kabel mit genauso vielen Adaptern für die unterschiedlichsten Handy raushängen. Nur das iPhone 5, das fehlt leider.
Kommt vielleicht noch. Was kostet der Spaß?
Eine türkische Lira, also umgerechnet 36 Cent. Wow. Für wie lange Laden, weiß ich nicht so genau. Ich konnte die türkische Gebrauchsanweisung nicht so gut lesen. Zumindest hat so ein blauer Knopf geleuchtet, wenn man das Handy dran gehängt hat. Und ich habe gedacht, jo, das heißt Laden.
Also ich bin mir ehrlich gesagt ja noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt total cool ist und ob wir das jetzt auch hier dringend brauchen.
Also für Leute, die auch so oft einen leeren Akku haben wie ich, ich denke doch, super Ding, würde ich nutzen. Problem nur an so Stationen in der Unterführung wie in Istanbul ist nur, es kann sein, man geht aufs Klo, kommt raus und das Handy ist weg, weil ja keiner drauf aufpasst.
Bräuchte man vielleicht sowas irgendwie, weiß ich nicht, wie eine Klofrau für Handys, eine Handyfrau. Oder
Handyfrau,
so.
die es so festhält oder, ja, genau. Oder so Fächer, wo man die Handys so einschließen kann, solange die dann aufladen.
Könnt uns ja mal schreiben, was ihr davon haltet. Geht bei Facebook oder bei Twitter. Auch da gibt es dann Bilder von diesen Dingern und vielleicht kann ja auch jemand für Kollegin Hauder die türkische Gebrauchsanweisung übersetzen.
Die Radio Wissen.
Wir wollen euch heute Abend Tschüss sagen für eine Stunde Netz und haben aber noch so zwei Blogs, zwei Tumblr, die uns sehr am Herzen liegen.
Es heißt ja Geschichten aus unserem digitalen Alltag und unser digitaler Alltag bestand in den letzten zwei Wochen irgendwie daraus, dass wir uns die ganze Zeit gebattelt haben mit irgendwelchen Tumblern. So. Ey, aber das ist doch viel geiler und das ist doch viel geiler und dann kommst du hier immer mit deinen kleinen Tierchen.
Ja, ich hatte diesen schönen Tumblr mit den Igeln entdeckt. Da sind so 10 Bilder mit kleinen Igelchen.
Total
und,
süß.
Dann hat man immer so aus Papier was ausgeschnitten und da einen anderen jeweils Mund drauf gemalt und das an so einen Zahnstocher dran gepappt und den Igeln vor den Mund gehalten. Da gibt es so lachende Igel, Igel mit Zähnen, Igel, die auch eine Sonnenbrille aufhaben und dann ein Mikrofon, also Radiomoderatoren-Igeln. Ich finde die sehr, sehr schön. Wir packen euch das mal auf die radiowissen.de.
Ja, lustig ist ja schon. Aber ich habe die coolere Variante gewählt. Also mein Lieblingstumblr aus den letzten zwei Wochen war auf jeden Fall der von Isaac Walter. Der war offenbar schon auf ziemlich vielen Konzerten. Der hat nämlich in den letzten 1000 Tagen, also fast 3 Jahre lang, jeden Tag ein anderes Band-T-Shirt getragen und jeden Tag davon Foto gemacht. Und diese 1000 Fotos, die findet man auf dem Tumblr und das macht richtig Spaß.
Vielleicht findet ihr ja auch eure Lieblingsband da wieder. Sagt sonst mal Bescheid, sehr, sehr gerne.
Tschüss, macht's gut.
Tschö.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz.